möchte uns jetzt den Predigttext vorlesen. Der stammt zum einen aus Matthäus Kapitel 16, Verse 24 bis 26 und aus dem Kolosser Kapitel 3, Verse 22 bis 4, 1. Dann sagte Jesus zu den Jüngern: Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Gibt es etwas Kostbareres als die Seele? Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt, und dieser Herr ist im Himmel.
Ja, schönen guten Abend. Es ist schön, mit euch Gottesdienst zu feiern. Ich bete mal zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Tag, für den Sonntag und dass wir da so Pause machen können von all dem, was uns sonst so umtreibt die Woche über, auch was wir so tun müssen die Woche über. Und wenn wir jetzt aber über Arbeit nachdenken und über das, was wir so tun die Woche über, bitte ich dich, dass du echt diese Zeit jetzt gebrauchst und auch diesen Text und meine Gedanken dazu, um dabei jedem und jeder reinzusprechen und uns neue und deine Impulse zu geben. Amen. Ja, wir haben letzte Woche eine neue Predigtserie gestartet, die hat Joe unter den sehr schönen Titel gestellt, Die Seele entrümpeln. Ja, und ich finde, das ist so ein schönes Bild, die Seele entrümpeln. Dafür, dass es in unserem Innenleben, in unserer Seele tatsächlich immer wieder so vollgestellt ist, ja, dass wir so Sachen alle haben wahrscheinlich, die wir mit uns rumtragen, die uns belasten, die wir so mit durch die Woche schleppen, so die Sachen, die uns eben innerlich irgendwie belasten. Und die Frage, mit der wir uns in den nächsten Wochen auseinandersetzen wollen, ist ganz einfach die Frage, naja, wie können wir denn so leben, dass wir tatsächlich weniger Lasten mit uns rumschleppen die ganze Zeit? Wie kriegen wir das irgendwie besser hin und wie kann der Glaube uns auch dabei helfen? Lasst euch nicht aus dem Konzept bringen, der Kollege da hinten ist bestimmt gleich fertig mit seinem Umbau und dann haben wir wieder Ruhe. Das ist die Idee der Predigtserie und wir gehen jetzt im Wesentlichen so ein paar Bereiche unseres Lebens durch und schauen uns die an in den nächsten Wochen, wie eben da Sachen uns belasten und wie wir die Sachen auch wieder loswerden können. Und wir schauen uns heute einfach den ersten Bereich unseres Lebens an, wahrscheinlich einer der entscheidenden Bereiche unseres Lebens, nämlich die Arbeit. Mit Arbeit meine ich alles, was wir so den ganzen Tag machen, ja, was so die meiste Zeit unseres Tags kostet, ob das jetzt tatsächlich der Job ist oder ob das das Studieren ist oder ob das das Zuhause mit den Kindern sein ist. Arbeit ist so das, was, glaube ich, viele von uns beschäftigt und was auch so eine Last ist, die wir, glaube ich, alle immer wieder mit uns rumtragen. Das sind ständig Deadlines, die so im Hinterkopf sind. Da ist irgendwelche Verantwortung, die wir auch abends irgendwie noch mit uns tragen. Da ist man vielleicht auch lustlos. Ja, ihr habt vielleicht schon heute keine Lust, morgen auf Arbeit zu gehen und das belastet euch. Es gibt da einfach ganz viele Arten und Weisen, wie das unsere Seele belastet. Und der Text, den wir jetzt gerade gelesen haben, der Text von Paulus, ich glaube, der gibt uns eine ganz großartige Hilfestellung, unsere Lasten, wenn es um Arbeit geht, loszuwerden. Und zwar könnte man diesen Text ja ganz einfach auf einen ganz einfachen Nenner bringen. Paulus sagt in diesem Text hier, wir sollen arbeiten, wenn wir arbeiten, dann sollen wir das für Gott tun. Ja, also wenn wir morgen ins Büro gehen, dann sollen wir das für Gott tun. Wenn ihr auf die Baustelle geht morgen, dann sollt ihr das für Gott tun. Das ist so sein Hinweis. Und das klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch. Das klingt vielleicht auch erstmal unkonkret, aber ich glaube, darin steckt ganz viel Potenzial. Und das will ich gerne mit euch anschauen. Zunächst mal die Perspektive zur Arbeit, die Paulus hier aufmacht, dann die Motivation zur Arbeit, die er uns gibt und schließlich die Grenze, die uns dieser Text auch immer wieder für unser Arbeiten gibt. Zunächst mal die Perspektive. Ich will, bevor ich da einsteige, ganz kurz den Elefant im Raum besprechen. Und zwar geht es in diesem Text hier ja um Sklaven. Ja, vielleicht ist euch das gleich negativ aufgestoßen. Mir jedenfalls ist es negativ aufgestoßen. Offensichtlich gab es zur damaligen Zeit Sklaven und Paulus scheint das irgendwie gar nicht anzugehen. Ja, da gibt einfach den Sklaven irgendwelche Anweisungen, wie sie sich verhalten sollen und auch den Herren. Und man fragt sich so ein bisschen, Alter, also ich meine, willst du nicht das ernst nehmen? Ja, da besitzen Menschen Menschen. Ja, was ist los mit den frühen Christen? Gehen sie irgendwie dann gegen nicht vor? Starten sie keine Revolution? Das ist erstmal so eine Frage, glaube ich, die ich ein bisschen aus dem Weg räumen muss. Und ich will das nur ganz kurz machen. Man könnte ganz viel dazu sagen, aber einfach, dass wir das ein bisschen einsortieren können. Das Erste, was man dazu sagen muss, ist, dass wenn wir heute an Sklaven denken, dann haben wir, glaube ich, was anderes im Kopf als das, was damals Sklaven waren. Ja, und zwar, glaube ich, wenn wir an Sklaven denken, dann denken wir sofort an Amerika, 18. und 19. Jahrhundert. Und das hat nicht so viel mit den Sklaven im Römischen Reich zu tun. Es gibt da ein paar entscheidende Unterschiede. Das eine ist zum Beispiel, dass Sklaven damals nicht lebenslang Sklaven waren, sondern die wurden in der Regel, wenn sie 30 waren, frei gekauft oder einfach freigelassen von ihren Besitzern. Das heißt, es war nicht lebenslang. Dann war es nicht nach Rasse, hat nicht nach Rasse funktioniert. Das heißt, es gab keine Sklavenrasse sozusagen, wie es dann in Amerika der Fall war, sondern die kamen aus unterschiedlichen Herkünften. Und schließlich kann man auch sagen, es gab sozusagen in der Antike keine Sklavenschicht, ja, die alle so in einem Boot waren, sondern der Sklave, die Sklavin war jeweils mit ihrem Herr oder Herrin im Boot. Das heißt ganz einfach, dass wenn der Herr angesehen war, war der Sklave angesehen, wenn der Herr reich war, war der Sklave reich. Das heißt, es gab sozusagen nicht diese eine arme Sklavenschicht, die wir da schnell im Kopf haben. Das ist so das eine, was man sagen kann. Das zweite, was man sagen kann, ist, und das will ich jetzt nicht weiter ausführen, aber wenn man sich das historisch anschaut, dann hat das Christentum tatsächlich sehr massiv gegen das Sklaventum sich eingesetzt. Und viele Historiker würden sagen, das ist einer der entscheidenden Faktoren für die Abschaffung des Sklaventums. Und das sieht man selbst in biblischen Texten. Da sieht man bei Paulus an anderer Stelle, der einmal sagt, ich weiß, es gibt Sklaven und Herren, aber bei euch, ja in der Kirche, gibt es weder Sklaven noch Freie, sondern alle sind gleich in Christus. Ja, er stellt sie auf eine Stufe. Das ist auch hier im Text ganz interessant. Paulus adressiert nicht nur die Sklaven, er adressiert auch die Herren. Ja, er stellt sie sozusagen wieder auf eine Ebene. Ihr habt beide Anforderungen, wie ihr damit umgehen müsst. Das einfach ganz kurz dazu. Man könnte dazu viel mehr sagen, aber einfach das so als kleinen Hinweis dazu. Worauf ich jetzt aber eigentlich eingehen will, ist, dass das, was Paulus hier schreibt, ja eigentlich etwas sehr, sehr Ungewöhnliches ist. Und zwar schreibt Paulus jetzt hier ja an Sklaven, das heißt an Menschen, die den ganzen Tag über nichts anderes gemacht haben, als zu putzen, zu kochen, irgendwie auf dem Land zu arbeiten oder, keine Ahnung, Abrechnungen zu machen. Ja. Wir würden vielleicht sagen, sehr einfache Arbeiten, damals hat man auch gesagt, sehr niedere Arbeiten. Und jetzt schreibt Paulus aber genau an diese Leute und schreibt, wenn ihr das macht, wenn ihr putzt, dann macht das doch für Gott. Ja, dann dient Gott damit. Putzt und dient Gott damit. Und das ist erstmal so ein bisschen was Außergewöhnliches, oder nicht? Weil angenommen, wir würden in einen Bücherladen gehen, wir zwei in einen christlichen, und wir würden jetzt dort ein Buch in die Hand kriegen, das den Titel trägt, Dienst für Gott oder Gott dienen. Was würdet ihr denken, worum es in dem Buch geht? Naja, wahrscheinlich würden wir denken, es geht irgendwie um Gemeindebau oder es geht um Mission oder es geht um viel fleißig beten irgendwie für die Nachbarn oder so. Ja. Wenn wir das Wort Gott dienen hören, dann denken wir automatisch in dieser Kategorie. Und jetzt nimmt Paulus aber diese Kategorie, Gott zu dienen, und sagt, nee, 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 das ist nicht nur, wenn der Alex predigt oder wenn er irgendwie morgens stille Zeit macht, sondern Gott zu dienen könnt ihr eben genauso, wenn ihr mit dem Besen das Haus sauber macht. Das ist genauso Dienst für Gott. Es ist sozusagen genau das Gleiche auf der gleichen Stufe. Und das fand ich erstmal interessant, aber dann fand ich es auch abstrakt. Also ich meine, was soll denn das heißen oder was meint er denn damit? Und ich habe mich dann so ein bisschen auf die Suche gemacht und bin bei Martin Luther fündig geworden. Martin Luther schreibt ja diverse Kommentare zu diversen Bibelstellen und er hat auch einen Kommentar zum Vaterunser. Und er kommt dann beim Vaterunser an die Stelle, wo das Vaterunser heißt, unser täglich Brot gib uns heute. Und Martin Luther kommentiert das dann und sagt, ja, das ist ein sehr gutes Gebet. Ja, das ist eine von Gottes Dingen, die er so tut, die er tun will für uns. Gott will uns versorgen mit allem, was wir brauchen, mit dem Brot und dem Wasser, alles, was wir so brauchen. Also lass uns das beten. Aber sagt Luther dann, naja, wenn wir das beten, wie macht das Gott denn tatsächlich? Ja, also wie versorgt er uns denn tatsächlich? Ist das so, dass wir beten und dann fällt das Brot auf den Teller her und wir können essen, alles klar, Gott hat uns versorgt? Oder wie funktioniert das denn? Naja, sagt Martin Luther, es funktioniert ganz offensichtlich so, dass der Bauer seinen Job macht und dann der Bäcker oder die Bäckerin ihren Job macht und dann der Transporter, also der LKW-Fahrer heutzutage seinen Job macht und dann der Lebensmittelhändler seinen Job macht und wir dann also zum Lebensmittelladen gehen können, uns das Brot holen können und damit hat uns Gott versorgt. Gott versorgt, indem diese Leute alle ihre Arbeit machen. So versorgt uns Gott. Oder an einer anderen Stelle sagt er dann im Psalm 147, da heißt es in diesem Bibelvers, Gott wird die Riegel eurer Stadttore festmachen. Was nichts anderes heißt, als Gott wird eure Stadt sicher machen, er wird sie lebenswert machen. Und wiederum fragt Luther, naja, das ist eine gute Sache, aber wie macht Gott das denn? Stellt er Engel um die Stadt? Baut er jedem von uns ein Haus? Also wie macht das denn? Naja, sagt dann Luther wieder, naja, wie Gott die Stadt sicher macht, wie er sie lebenswert macht, ist einfach, indem die Bauarbeiter gute Häuser bauen und indem die Regierenden gute Gesetze erlassen und indem die Näher und Näherinnen gute Kleider produzieren. Ja? Das heißt, er sagt dann quasi, es gibt hier ein Muster. Gott sorgt für diese Welt. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Aber er macht das eben, indem Menschen arbeiten. Indem Menschen arbeiten. So versorgt er uns. Und das ist dann so ein Verständnis von Arbeit, das sich eigentlich durch die ganze Bibel zieht, von Anfang an. Ja, Gott erschafft die Welt, er setzt Adam und Eva in diese Welt hinein, aber jetzt nicht einfach nur, um zu chillen, sondern eben, um seine Partnerin und Partner zu werden, um mit ihm gemeinsam für diese Welt zu sorgen, Lebensräume zu schaffen. Ja, das Leben genießen zu können, dafür zu sorgen, dass die Bedürfnisse von ihnen und von anderen gestillt sind. Wenn man das vielleicht in einem Bild ausdrücken wollen würde, dann könnte man sagen, Gott ist wie so ein Gastgeber, der so eine Party schmeißt, ja, und der wirklich für alles sorgt, was die Leute, seine Gäste so brauchen. Die brauchen Essen, die brauchen Trinken, die brauchen irgendwann ein Bett nach der Party. Und Gott versorgt die Leute mit allem, der Gastgeber, aber natürlich jetzt nicht direkt eher persönlich, sondern er macht das durch die Köche und Köchin, die das Essen kochen und durch die Bediensteten, die das Essen bringen und durch die Zimmermädchen, die das und Zimmerjungs, habe ich mich heute Morgen schon gefragt, gibt es auch Zimmerjungs, durch die Zimmer, das Zimmerpersonal, das das Bett sauber macht, ja. Dadurch macht es der Gastgeber, durch die Leute, die arbeiten. Das heißt, man könnte sozusagen sagen, unser Arbeiten ist eigentlich nichts anderes als Gottes Art, für Menschen zu sorgen. Unser Arbeiten ist nicht anderes als Gottes Art, für Menschen zu sorgen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den Paulus hier machen will. Er sagt, ihr Sklavinnen und Sklaven, wenn ihr putzt, dann seid ihr im Auftrag des Herrn unterwegs. Weil ihr sorgt dafür, dass Leute in diesem Haus, das ihr da putzt, nicht ersticken an Staub. Und ihr sorgt dafür, dass die nicht an Bakterien ersticken, die da überall rumkriechen, sondern ihr macht sauber. Das heißt aber, ihr schafft einen Lebensraum. Ihr macht das, was Gott macht. Ja, Gott arbeitet durch euch. Ihr dient Gott damit. Oder er sagt, wenn ihr in der Buchhaltung tätig seid. Ja, angenommen, ihr macht die Buchhaltung für einen Lebensmittelladen. Naja, dann sorgt ihr hinter den Kulissen dafür, dass dieser Laden funktionieren kann, dass also die Lebensmittel an die Leute rankommen können. Das heißt, Gott versorgt die Menschen in dieser Gegend durch euch mit Essen. Ihr dient Gott damit, wenn ihr die Arbeit gut macht. Oder angenommen, ihr arbeitet im Gesundheitswesen. Naja, dann macht Gott durch euch quasi Menschen gesund. Er stellt Heilung, er gibt Heilung. Die Leute können Heilung erleben. Indem ihr euren Job gut macht, kann Gott wirken. Dient ihr Gott. Und selbst wenn ihr Kinderbücher gestaltet, dann schafft Gott durch euch kleine und große Freuden für Kinder. Eine schöne Geschichte, ein paar schöne Bilder, die sie genießen können, wo sie das Leben feiern können. Ihr dient damit Gott, indem ihr ein schönes Kinderbuch kreiert. Das ist, glaube ich, der Gedanke hier. Und ich finde diesen Gedanken großartig, weil das heißt, dass Gott sich jetzt nicht nur für unseren Sonntag interessiert. Er interessiert sich nicht nur dafür, dass wir gerade hier sind oder nicht hier sind. Und er interessiert sich nicht nur dafür, ob wir gerade beten oder nicht. Sondern er interessiert sich offensichtlich ganz stark für unsere Arbeit. Wenn wir morgen früh wieder dran sitzen und irgendwelche Gleichungen lösen, dann ist Gott voll dabei, weil das ist sein Anliegen, dass wir diese Gleichungen lösen. Und wenn du morgen ein Mitarbeitergespräch hast und das gut gestaltest, dieser Person effektiv weiterhilfst, dann hat Gott Riesenfreude daran, weil das ist genau das, was er will. Ich habe in einem Kommentar das gelesen, das fand ich ganz schön, das war so ein bisschen überspitzt formuliert. Das Erste, was Gott von einem Tischler will, ist nicht, dass der einfach immer ehrlich ist auf Arbeit oder nicht so viel lügt oder nicht so viel, was auch immer, schlimme Sachen macht, sondern was das Erste, was Gott von einem Tischler will, ist, dass er gute Tische macht. Das ist sozusagen, das dient Gott, wenn der Tischler gute Tische macht. Das wertet unser Arbeiten unglaublich auf, finde ich. Es gibt ihm eine ganz neue Bedeutung. Und vielleicht wollt ihr ja mal eine Sekunde nehmen und darüber nachdenken. In eurem Job. Das, was ihr so macht. Wo ist denn da genau dieses Anliegen drin, das Gott eigentlich auch hat? Wo ihr Gott dient, indem ihr euren Job gut macht. Das bringt mich jetzt zum zweiten Punkt, die Motivation, die hier drin steckt für unsere Arbeit. Weil man könnte jetzt an der Stelle natürlich sagen, naja, also das ist ja schön, schöner Gedanke, aber wie hilft mir denn das, meine Seele zu entrümpeln? Ja, die Sachen loszuwerden, die ich von der Arbeit so mit mir rumschleppe. Wie hilft mir denn das? Und die Antwort ist, glaube ich, ganz einfach, dass all unsere Lasten, die wir so mit uns rumtragen von unserer Arbeit, dass all diese Lasten genau deshalb auf uns liegen, weil wir eben nicht aus dieser Motivation arbeiten. Wir tragen Lasten von der Arbeit mit uns rum, weil eben genau das nicht unsere Motivation ist. Oder mal umgekehrt gefragt, warum geht ihr denn arbeiten? Was treibt euch denn an morgen früh? Warum steht ihr denn auf und geht ins Büro? Ist es, weil ihr einfach Geld verdienen könnt dort? Ist es, weil ihr eine Sache gut könnt? Ihr könnt das gut, was ihr da macht und man kann damit Geld verdienen, also verdient ihr damit Geld? Oder ist es, weil ihr Spaß habt an der Sache? Ja, das ist auch was, was euch Spaß macht und man kann Geld verdienen damit, also verdient ihr damit Geld? Oder ist es, dass es einfach so cool ist, das auch zu machen? Ja, das macht sich irgendwie gut auf der Visitenkarte. Ich bin irgendwie Arzt oder ich bin Präsident dieser Firma oder so. Ist es irgendwie das, dass ihr sagt, es macht sich gut, ich bin jemand, wenn ich das mache? Was ist es denn? Warum geht ihr morgen früh auf Arbeit? Der Punkt ist, egal was es ist, wenn es nicht diese Motivation ist, die Paulus hier gerade dargelegt hat, dann wird unsere Arbeit uns belasten. Dann wird sie uns echt belasten. Dorothy Sayers, eine große Denkerin aus dem vergangenen Jahrhundert, die in England gelebt hat, hat eine sehr interessante Beobachtung in einem ihrer Texte gemacht. Und zwar sagt sie, während des Zweiten Weltkriegs war offensichtlich eine furchtbare Zeit. Ja, Menschen haben ständig geliebte Menschen verloren, die ganzen männlichen Teilnehmer der Familie mussten in den Krieg, es sind Bomben auf England geflohen und so weiter. Furchtbare Zeit. Und trotzdem, nachdem der Krieg vorbei war, ließ sich was ganz Interessantes beobachten. Und zwar haben Leute regelmäßig zu ihr gesagt, es war eine furchtbare Zeit, wir wollen da nie wieder hin. Ja, also so gut, dass es vorbei ist. Und trotzdem haben Leute gesagt, war das eine der glücklichsten Zeiten, die ich je in meinem Leben hatte. Leute sagen, ich hatte so eine Zufriedenheit während dem Krieg, ja, die ich davor nicht hatte und danach nicht mehr hatte. Und sie geht dann der ganzen Sache so ein bisschen auf den Grund und fragt die Leute sozusagen, warum das so ist und sagt dann, naja, der Grund, dass die Leute so zufrieden waren während des Krieges, ist, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben nicht für Bezahlung gearbeitet haben. Sie haben auch nicht für ihr Ansehen gearbeitet, weil alle Schichten sozusagen die gleichen Arbeiten machen mussten, es waren alle in einem Boot, sondern zum ersten Mal haben die Leute erlebt, wie das ist, zu arbeiten, einfach um etwas zu schaffen. Um der ganzen Gesellschaft sozusagen, der ganzen Gemeinde etwas Gutes zu tun. Leute sind sozusagen jeden Morgen aufgestanden und wussten, was ich heute mache, das ist super wichtig für alle Leute. Ja, dass ich heute diese Steine hier wegräume, damit wir ein neues Haus aufbauen können, super wichtig. Dass ich heute diese Kinder, auf die aufpasse, ist unfassbar wichtig, damit andere Leute irgendwie ihr Leben sortieren können. Und sie sagt dann, die Leute haben eine extreme Befriedigung daraus gezogen, einfach zu wissen, dass ihre Arbeit einen ganz, ganz tiefen Sinn hat. Und es war sozusagen auch völlig egal, ob das an dem Tag dann gut geklappt hat oder nicht. Ob man erfolgreich war, ob man 5 oder 10 Steine weggeräumt hat. Ja, es war völlig egal, weil am Ende des Tages wusste man, ich habe mein Bestes gegeben für eine Sache, die unfassbar sinnvoll ist. Und ich habe das dann so gelesen und musste denken, das ist doch genau unser Problem, oder nicht? Dass wir diese Motivation verloren haben. Und dass wir damit auch unsere Zufriedenheit verloren haben. Denn das ist doch eine Frage, die viele von uns beschäftigt, oder nicht? Wann kann man denn wirklich zufrieden sein mit seiner Arbeit? Wann kannst du am Ende des Tages sagen, das war gut, das war wichtig, das war wertvoll? Also gerade wenn ihr mit Menschen arbeitet, wie ich das ja auch tue, ist das ein Riesenproblem. Ja, man investiert sich, man versucht zu helfen, man tut dieses und jenes und am Ende des Tages, am Ende der Woche, am Ende des Monats fragt man sich, was hat das jetzt gebracht? Das ist zutiefst unbefriedigend. Oder diejenigen von euch, die perfektionistisch unterwegs sind. Es ist immer das gleiche Problem. Man macht eine Arbeit und man denkt sich am Ende, es hätte man besser machen können. Man kann irgendwie nicht zufrieden sein, weil es wäre besser gegangen. Man muss eigentlich schon wieder unzufrieden mit sich sein. Woher nehmt ihr eure Zufriedenheit? Wenn der Chef lobt, wenn das Geld überwiesen wird, wenn die Beförderung ansteht, das ist ehrlich gesagt alles nur so halb geil. Und jetzt kommt Paulus an und sagt, Leute, euer Arbeiten, das ist eigentlich Gottes Art, für andere zu sorgen. Es ist Gottes Art, für andere zu sorgen. Und das heißt, wir könnten das eigentlich erleben. Wir könnten das erleben, dass wir den ganzen Tag Steine tragen oder irgendwelche Tabellen ausfüllen und am Ende des Tages mit so einer Zufriedenheit nach Hause gehen. Ja, mit so einer gewissen Ruhe, mit so einer gewissen Distanz aber auch von Arbeit, weil wir wissen, das, was wir hier gemacht haben, das hat einen Wert an sich. Ich war im Auftrag des Herrn unterwegs, auch wenn sich das nicht so anfühlt. Aber Gott freut sich darüber. Es war wichtige Arbeit. Das ist so ein Bereich, glaube ich, wo das effektiv was anders machen würde. Und das bringt mich zu einem zweiten Aspekt, der ja auch so auf uns lastet. Und zwar glaube ich, wenn wir aus dieser Motivation heraus arbeiten würden, dann wären wir unabhängiger von unserer Performance. Wir wären unabhängiger von unserer Performance. Denn ich glaube, das ist ja das Nächste, was viele von uns belastet, oder? Dass wir uns immer so ein bisschen fragen, wie war es denn und bin ich schon aufgestiegen und bin ich einen Schritt weiter in meiner Karriere? Und das heißt, unser Erfolg im Arbeitsleben, das, was wir so leisten jeden Tag, das wird so ein entscheidender Faktor, glaube ich, bei vielen von uns, bei mir auch, dass wir sagen, das sind wir. Ja, das definiert, wer wir sind. Das ist zum Beispiel schon interessant, wenn man Leute kennenlernt. Das ist eine der ersten Fragen oft, die Leute einem stellen, ist, was machst du beruflich? Das definiert, wer du bist. Wer bist du? Ah, das ist dein Job. Das heißt, wir arbeiten schnell eben auch, um uns zu definieren, um Bestätigung zu kriegen, um irgendwie zu wissen, wir sind wer, wir sind irgendwie gut. Das Problem an der Sache ist natürlich, dann übernimmt der Job auch schnell alles. Ja, dann muss ich dem alles hinten anstellen. Meine Freundschaften leiden darunter, meine Beziehung zu Gott leidet darunter, alles leidet irgendwie darunter, weil ich muss ja arbeiten, weil das ist, wer ich bin und da kriege ich meine Bestätigung her. Ich habe diese Woche einen sehr schönen Artikel gelesen von einer Professorin, die im letzten Jahr kompletten Burnout hatte und sich jetzt so langsam wieder zurückkämpft in die Arbeitswelt. Und sie beschreibt das dann sehr schön, was ich auch bei mir so entdecke immer wieder, weil sie sagt, es hat sie eigentlich niemand gezwungen, so viel zu arbeiten, wie sie arbeitet. Ja, also gerade im akademischen Bereich ist das eigentlich so, gibt's nicht wirklich einen Chef, sie kann ein bisschen machen eigentlich, was sie will, aber, sagt sie, die Anfragen und ihre Aufgaben, die kommen jetzt nicht durch Forderungen, der Chef sagt nicht hier, sondern die Anfragen kommen eigentlich, sie sagt dann, sie kommen schön verpackt in Wertschätzung. Und das fand ich so eine treffende Formulierung, weil sie sagt einfach, naja, meine Studenten lieben meine Kurse, also mache ich mehr Kurse, weil die Leute finden es ja toll. Und die Magazine lieben meine Artikel, also schreibe ich mehr Artikel, weil die finden es ja toll. Und dann werde ich zu diversen Komitees eingeladen und die Leute sagen alle, du bist so wichtig, also mache ich das, weil ich bin ja toll. Und am Ende der Nummer hat sie sozusagen Tag und Nacht gearbeitet, viel zu viel gearbeitet, einfach weil das ihre Quelle der Bestätigung war. Also hat sie zu allem immer Ja gesagt. Das fühlt sich unglaublich gut an. Der Punkt, den sie machen will, ist quasi, es ist ja schön, Bestätigung zu bekommen. Und es ist schön zu wissen, dass meine Arbeit gut ist. Aber wenn es am Ende darum geht, dann geht es bei meinem Arbeiten eigentlich nur um mich selbst. Es geht eigentlich nur um mich selbst. Ich arbeite, ich steige auf, ich tue ganz viel, aber am Ende geht es eigentlich nur darum, dass ich mich besser fühlen kann. Dass ich wieder Bestätigung bekomme. Dass ich wieder weiß, ich bin gut, weil ich kann das und die Leute wollen das. Und dagegen sagt Paulus jetzt, ihr habt einen irdischen Herrn und er fordert Sachen von euch, ihr habt aber auch einen himmlischen Herrn. Und dieser zweite, dieser himmlische Herrn, der ist viel entscheidender. Und es würde euch so gut tun, wenn ihr mal wegguckt von dem, was die Leute um euch herum denken, über das, was ihr so arbeitet. Und hinschaut zu dem, was euer himmlischer Herr so denkt, über das, was ihr arbeitet. Weil ihr würdet ganz anders arbeiten. Miroslav Volf hat das auf großartige Weise formuliert. Das findet ihr auch im Programmheft. Ich will euch das gerne vorlesen. Er schreibt, zudem gibt uns Gott selbst dann, wenn wir scheitern, ob wir nun unser Bestes gegeben haben oder dazu nicht in der Lage waren, ein Gefühl für unseren Wert jenseits von Erfolg und Versagen. Gewiss ist die Arbeit ein fester Bestandteil unserer Identität. Wer wir sind, ist zum Teil davon geprägt, was für eine Arbeit wir tun und was für Arbeiter wir sind. Aber wir sind mehr, viel mehr als unsere Arbeit, weil wir Gottes geliebte Kinder sind, im Erfolg wie im Scheitern. Gott liebt uns nicht wegen unseres Erfolgs und Gott hört nicht auf, uns zu lieben, wenn wir versagen. Wenn es um das Empfinden unserer Würde geht, trumpft Gottes Liebe alles andere. Wie großartig wäre es, wenn wir daraus arbeiten würden. Ob im Erfolg oder im Versagen. Wir sind geliebt. Und das bringt mich zu meinem dritten und letzten Punkt. Ich glaube, diese Motivation gibt uns Grenzen. Sie gibt uns Grenzen. Ich denke, was Paulus hier letztendlich effektiv sagen will, was so sein ganz grundlegender Gedanke ist, ist, er sagt, liebe Leute, rechnet mit Gott nicht nur am Sonntag, sondern rechnet mit ihm auch am Montag. Rechnet mit Gott am Montag. Ich habe mich die ganze Woche gefragt, warum ist das denn so, dass Arbeit uns so stresst? Warum stresst mich das so? Warum macht mir das alles so einen Druck? Ja, und warum kriege ich oft keinen Punkt gesetzt in meinem Arbeiten und denke, ich muss immer nochmal und kann irgendwie nicht aufhören? Warum ist das so? Und ich glaube, eine der Antworten darauf ist, dass wir alle Wenn-Dann-Szenarien im Kopf haben. Wir haben alle Wenn-Dann-Szenarien im Kopf. Wenn ich hier das nicht gut mache, dann kriege ich einen Anschiss von meinem Chef. Oder wenn ich dieses Projekt hier nicht an Land ziehe, dann geht meine Firma den Bach runter. Oder wenn ich tatsächlich hier nochmal einen Fehler mache, dann verliere ich meinen Job und dann bin ich raus, bin ich arbeitslos, ist mein Leben am Ende. Wir haben alle Wenn-Dann-Szenarien im Kopf. Und das heißt, jeder Arbeitstag ist unglaublich mit Druck gefüllt, weil jetzt geht es darum, dass ich leiste, dass ich hier einen Unterschied mache, dass ich die Welt rette sozusagen. Manchmal denke ich, meine ganze Existenz liegt auf meinem Arbeitstag, wie ich hier performe. Die ganze Existenz meiner Firma liegt vielleicht darauf, wie ich heute performe. Oder die ganze Existenz dieser Person, der du helfen willst, liegt irgendwie plötzlich auf dir. Du musst leisten, du musst das gut hinkriegen, du musst das gut machen. Wir tragen so die Last der Welt auf unseren Schultern. Und einfach mal so nebenbei bemerkt, wir überschätzen uns damit völlig, ja, ist uns das bewusst? Also auch in diesem Denken, dass wir wissen, was die Zukunft bringt, wir haben keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es kann total gut sein, dass du diesen Kunden an Land ziehst, alles glorreich, und 2 Monate später verlierst du deinen Job wegen diesem Kunden, weil der nämlich lieber nicht mehr mit dir arbeiten will und dein Chef sagt, gut, bist du raus, brauchen dich nicht mehr. Es kann auch sein, dass du den Kunden eben nicht an Land ziehst und dann deinen Job verlierst und 4 Monate später findest du einen Job, der viel besser zu dir passt. Du hättest aber nie gesucht, wenn du den Job nicht verloren hättest. Wir haben ja keine Ahnung, ja, was eigentlich passiert. Aber der Punkt, den Paulus jetzt hier machen will, ist, wenn wir so denken, wenn wir denken, es kommt alles auf uns an, dann arbeiten und denken und leben wir faktisch, als ob es Gott nicht gibt. Wir arbeiten, leben und denken faktisch, als ob es Gott nicht gibt. Er spielt irgendwie keine Rolle in dieser Gleichung. Es ist irgendwie klar, es kommt auf mich an, ich mache den Unterschied. And that's it, sonst gibt es da niemanden. Und das hat mich so ein bisschen an ein Statement von Jesus erinnert. Jesus sagt mal an einer Stelle, seht euch die Vögel an. Ja, die sehen nicht, die ernten nicht und trotzdem versorgt Gott sie doch. Und ich dachte, das ist so ein krasses Lebenskonzept eigentlich, was die Vögel da so an den Tag legen. Also ich meine, die haben keine Ahnung, was sie morgen essen werden und freuen sich trotzdem und warten auf morgen und Gott versorgt sie und sie essen wieder. Ja, völlig abgefahren, die machen sich irgendwie keine Sorgen offensichtlich, während ich mir ständig Sorgen mache über morgen und was ich essen werde und wie es in meinem Job gehen wird und so weiter. Und der Punkt ist eben, warum mache ich das? Ja, weil ich eben nicht glaube, dass Gott mich liebt und dass er diese Lage im Griff hat und dass er selbst aus meinem Versagen im Job, selbst im Job, noch was Gutes machen kann. Für meine Firma, für die Leute, denen ich was Gutes tun will, für was auch immer das gerade ist. Ich habe mich dabei ertappt, ganz oft so zu arbeiten, als ob es Gott nicht gibt. Und es gibt quasi einen ganz einfachen Test, um rauszufinden, ob uns das unsere Herzenshaltung ist, wenn es zum Thema Arbeit kommt. Ganz einfachen Test, rauszufinden, ob wir glauben, dass Gott in unserer Arbeit drin ist oder nicht. Und dieser Test ist der Sonntag. Der Sonntag ist der Test, rauszufinden, ob ich glaube, dass Gott tatsächlich einen Unterschied macht in meinem Arbeiten oder nicht. Weil der Sonntag ist uns eigentlich gegeben, von Gott zu sagen, du machst Pause. Für einen Tag machst du Pause und lässt mich mal die Welt regieren, sozusagen. Und lässt mich auch deinen Job regieren und lässt mich da mal rein, weil ich mache einen Unterschied, ich kann es schon. Und indem wir tatsächlich am Sonntag Pause machen, sagen wir zu Gott, okay, heute gebe ich die Kontrolle ab. Was immer ich nicht geschafft habe, heute musst du dich drum kümmern. Ich mache Pause. Und was immer irgendwie noch so in meinen Sorgen drin ist, heute musst du dich drum kümmern. Ich mache Pause. Ich habe bei mir gemerkt, das ist so ein ganz einfaches Tool zu merken, wo ist mein Herz? Schaffe ich es am Ende des Tages tatsächlich, den Stift wegzulegen, die E-Mails auszuschalten und zu sagen, okay, und ab hier übernimmst du. Schaffe ich es am Samstagabend oder bei mir am Freitagabend, weil ich mache samstags meinen freien Tag, tatsächlich zu sagen, okay, und morgen arbeite ich nicht, auch wenn ganz viel ansteht, aber Gott hat die Sachen im Griff, die anstehen. Ich glaube, da können wir anfangen. Ich glaube, da können wir ansetzen. Und ich lade euch ein, die Zeit, die jetzt gleich kommt, mit dem Lied und dann auch dem Abendmahl, zu nutzen, um darüber einfach mal nachzudenken. Was stresst euch denn gerade so? Was sind so die Arbeitsthemen, die irgendwie auch euch lasten? Und wo findet ihr darin eigentlich Gott? Und könntest du die Perspektive mal drehen? Nicht von dem, was alles noch zu tun ist, sondern von dem, warum das so gut ist, dass ich das mache. Und was könnt ihr loslassen? Heute Abend, weil es ist noch Sonntag. Und es Gott hingeben und sagen, für heute Abend musst du dich drum sorgen, morgen früh steige ich auch wieder ein. Dazu lade ich euch ein. Amen.